Ich kann mir vorstellen, der eine oder die andere von euch, sie war schon mal in Venedig. Und die noch nicht selber dort waren, Venedig kennt man ja so von den Bildern. Wunderschöne Stadt mit viel Kanal, mit Boot, mit Häuserfassaden, wo alle ganz tolle Fotomotive abgeben. Wenn man zu Fuß unterwegs ist, ist die Stadt eine Herausforderung. Wenn man nicht gerade so auf der Hauptachse zwischen Bahnhof und Markusplatz durchläuft, sondern man so ein bisschen in ein Quartier reingeht, dann passiert etwas sehr schnell, was meiner Familie immer wieder passiert ist. Wir laufen eine Gasse entlang und plötzlich stehen wir an einem Kanal. Fertig. Es hat keine Brücke, die überführt. Wir wären gerne auf die andere Seite übergegangen, aber es ist einfach ein Kanal da. Denken wir, ja, kein Problem, wir gehen wieder zurück und dann durch die verwinkelten Gassen hin und her, so in die Richtung müssen wir und dann wieder da führen. Was passiert? Ihr stand wieder an einem Kanal. So wie auf diesem Bild, man sieht es ja nicht so ganz, in diesem Dunst hinten würde man ein kleines Brückchen sehen. Und dann ist die Herausforderung, wie komme ich zu diesem Brückchen dort hinten? So mit der Zeit haben wir es einigermaßen draussen oder sehr hilfreich ist, wenn man einen guten Stadtplan bei sich hat oder ein Handy mit einem GPS, dann weiss man, ich muss vor allem die Wege nehmen, die zu einer Brücke führen. Sonst bin ich sehr lang unterwegs und mache ganz, ganz viele Umwege. Wenn man so vor einem Kanal steht und nicht gerade ein Bötchen in der Tasche hat, wo man weitergehen kann, dann wirkt so ein Kanal sehr trennend. Oder? Man sieht die Häuserfassade hier, die Häuserfassade auf der anderen Seite und es trennt einfach. Und dann ist es wichtig, wo sind Brücken, wo ich wieder rüberkomme an den Ort, wo ich will oder zu den Menschen, wo ich abgemacht habe. Also die Kanäle können trennen, Haus von Haus, Quartier von Quartier und auch Menschen von Menschen. Bei aller Schönheit ist das für mich ein bisschen das Bild geworden, das ich gerne an Anfang möchte bringen, ein Bild für unsere Zeit. Jetzt mal ganz grob gesagt, seit dem grossen Krieg, den wir im letzten Jahrhundert in Europa hatten, dunkt es mir, hat es kaum eine Zeit gegeben, wo sich so viel Trennung, Unfrieden und auch Streit zwischen vielen Menschen verbreiten. Das hat es immer gegeben. Aber mir dunkt es nimmt recht zu. Wenn ich zurückdenke, so gut wie es geht, vor etwa einem Jahr, so in der ersten Corona-Welle, hat es so ausgesehen, als würden wir zusammenrücken. Solidarität hat sich breit gemacht. Viele Freiwillige haben sich gerade gemeldet, wenn man einkaufen kann für ältere Personen oder Leute, die allein sind. Ich sehe noch Bilder vor mir, wie die Leute auf den Balkon geklatscht haben, für das Pflegepersonal, das nicht einfach daheim bleiben kann, sondern wo an der Front vorne ganz viel Arbeit leisten, die ganz schwierig ist. Ich sehe es heute noch vor mir. Oder auch Hauskonzerte hat es bei mir im Quartier gegeben, wo Leute gesagt haben, ich mache den Balkon auf, die Türen auf, wir spielen etwas und das ganze Quartier kann zuhören. Was einfach tut einfach gut. Mir dunkt es, in der zweiten Welle, die wir hinter uns haben oder noch drin sind, ist nicht wahnsinnig viel von dem übrig geblieben. Ganz ehrlich, das Pflegepersonal bekommt nicht mehr so viel Applaus. Und noch wichtiger, die Löhne sind nicht aufgegangen. Und auch die Arbeitsbedingungen sind nicht besser geworden. Oder mir ist nicht bekannt, dass das passiert wäre. Oder es geht eine Spaltung durch Familien, durch Kirchengemeinden auch, durch Gesellschaft. Da hat es Befürworterinnen von den Massnahmen, die wir haben. Da hat es Gegner, die einen sagen, nein, das dürfen wir machen, nein, das dürfen wir nicht mehr machen. Man sollte öffnen, nein, auf keinen Fall öffnen. Vielleicht passiert euch das auch so. Es geht so eine, nicht überall, aber so eine Spaltung durch, wo man andere Meinung hat, vielleicht sogar einander aus dem Weg geht. Man sieht oft einander auch seltener, oder? Am ist nicht schlecht, oder? Wir haben manchmal auch ein zu viel gesehen, oder? Aber es ist eine Zeit, wo ich das so wahrnehme. Nicht nur das Thema Corona mit uns, auch so, in letzter Zeit hat es immer so viele Themen gegeben, die Spaltungen gebracht haben wo Menschen aufs Übelste beschimpft werden, wenn sie an der Öffentlichkeit etwas sagen. Es gibt Morddrohungen, die Leute bekommen haben, die ich kenne, die in der Öffentlichkeit stehen. Auch unter Christinnen und Christen. Da werden Pfarrpersonen ganz brutal kaputt gemacht, verbal, weil sie getrauen, sich etwas zu sagen. Nicht nur das Thema Corona, es gibt also andere Themen, die Tendenz haben, einen zu spalten oder auch Familien zu spalten, Gemeinschaften zu spalten, wenn man anderer Meinung ist. Die vergangene Präsidentenwahl in den USA war so ein Thema, das viel Potenzial hat zum Spalten und auch zur Spaltung geführt hat. Oder auch andere Fragen, Fragen nach Abtreibung, Fragen nach Ehe für gleichgeschlechtliche Paare oder auch vegane Ernährung zum Beispiel so ein Thema. Klimawandel ist ein Thema. Umgang mit Flüchtlingen ist ein sehr langes Thema gewesen, ist in latent immer noch da. Sind wir offen, sind wir weniger offen? All das so Themen, wenn sie nicht mehr können, sachlich angegangen werden können, so schaffen sie schnell Unfrieden und verursachen Gräben zwischen den Menschen. Bildlich gesagt, wie so die Gräben, die in Venedig auch sind, durch den Kanal, wo man kommt einfach nicht mehr rüber. Und man muss Brücken finden zueinander. Die Brücken gibt es schon, aber mit uns man muss die aktiv suchen. Mit uns sogar bei meinen Jugendlichen, bei den Konfirmandinnen und bei den Konfirmanden, nehme ich sogar einen zunehmenden Unfrieden sich selber gegenüber wahr. Und zwar die vorgegaukelte schöne Welt, in der sich andere Teenager laut sozialen Medien bewegen und auch viele Jugendliche anschauen. Oder? Und die anderen sind immer so schön, die sehen so toll aus, die machen nur lässige Sachen. Das macht so viel Unzufrieden. Wir haben lange darüber geredet im Konfirmandenunterricht. Weil mit ihrer Realität können sie nicht mithalten. Oder? Man weiss, das sind gefakte Sachen, oder? Das weiss man schon, wenn man es dann sieht, oder? Wird man so schnell eifersüchtig und denkt, ah, schau mal, wie ich aussehe, oder? Unfrieden sich selber gegenüber. Gibt es auch bei Erwachsenen, aber glaube, Jugendliche sind sehr stark gefährdet. Es gibt noch ganz viel aufzuzählen zum Thema Unfrieden oder auch Spaltung, die da sein kann. Ich habe noch ein paar Sachen angesprochen, vielleicht. Klingt bei euch das eine oder das andere an, das ihr auch erlebt oder das ihr kennt von anderen zu diesem Thema. Vielleicht denkt es der eine oder andere von euch, das ist eine typische kirchliche Schwarzmalerei. Ich glaube nicht, sondern ich finde, man muss mal das Ding beim Namen nennen, damit wir wach bleiben. Und um das geht es ja eigentlich. Es geht nicht darum, Menschen zu verurteilen, auch nicht sich selber zu verurteilen. Es geht um eine Wachheit. Sehen, wo sind die Gräben, wo können es Gräben geben und vor allem auch, wo sind die Brücken. Oder? Das ist ja wichtig. Das heisst, es gibt natürlich ganz viel Schönes und Positives unter uns. Also nur das eine, das mir gerade in den Sinn kommt, die Forschung zum Beispiel hat Impfstoff gefunden zum Wohl der Menschheit. Da kann man jetzt sagen, jawohl, bin ich sehr froh, andere sind kritisch. Aber was ich schön finde, wenn man sich überlegt, wer soll den Impfstoff bekommen, dann sind das die Menschen, die am gefährdesten sind. Die sogenannten Vulnerablen, also ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankung. Unsere Gesellschaft hat beschlossen, dass die zuerst drankommen und nicht die schönen, reichen, erfolgreichen. Oder? Das ist grundsätzlich ein ganz gutes Zeichen, dass man sich für das entschieden hat. Und nicht der, der gescheiter, schneller, cleverer und reicher ist. Es gibt eine Ausnahme, aber wir haben uns für das entschieden. Das ist ein ganz schönes Zeichen, ein gesundes Zeichen für eine Gesellschaft, finde ich. Und natürlich können Menschen auch ganz viel Liebe weitergeben, wir können Frieden weitergeben, wir können Wohl bewirken, oder zumindest in den Problemen. Und da gibt es ein ganz schönes Wort aus dem Psalm 8, Vers 6, was heißt, oder Psalmist zu Gott sagt, du, also Gott, hast ihn, das ist der Mensch, weniger geringer gemacht als Gott. Hebräisch Elohim, gewisse Bibelübersetzungen denken, was, wie Gott? Die übersetzen Engel, kann man vielleicht, aber es geht schon um Gott dort. Du hast den Mensch weniger geringer gemacht als Gott, mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt. Das ist ein Kompliment. Also wenn wir heute etwas kritisch sind, denken daran, es ist jetzt auch schwarz-weiß. Oder? Wir können ganz viel Gutes machen, Gott hat uns gesegnet. Oder? Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Spannung um? Wie gesagt, es ist eine Spannung hier. Laut der Bibel gibt es einfach Unfrieden inmitten von allem Guten. Und Unfrieden ist ein ständiger Begleiter, wo man auch so, wenn man denkt, ja, das ist alles wunderbar, um eine Ecke im Leben kommt dann wieder so eine Unfrieden. Oder kann einer kommen, der einen verletzt, wo Konflikte entstehen, wo eine Spaltung kann sein, man versteht einander nicht mehr, Beziehungen gehen in Bruch. Es kann einfach, das ist etwas, was immer latent oder da ist oder kann auftauchen. Und diese Zerrissenheit, das ist auch eine Zerrissenheit gegenüber Gott zuerst, sagt die Bibel. Und auch die Zerrissenheit unter den Menschen, die es immer wieder gibt, das ist etwas, was die Bibel von A bis Z beschreibt und mit uns so einen wachen Blick hat. Und Jesus ist genau für das gekommen, um in den Spalt, in die Zerrissenheit hineinzukommen. Um Menschen zu versöhnen mit Gott und auch uns wieder zusammenzubringen, wir, die an ihn glauben. Das ist ein riesiges Thema von A bis Z. Bevor ich euch zeigen möchte, im zweiten Teil, was Jesus macht, damit die Zerrissenheit geheilt werden kann oder hoffentlich gar nicht aufkommt, bitte ich euch einmal und bitte ich sie einmal, überlegt euch jetzt einmal zuerst, ob es in eurem Leben Situationen gibt, wo sich so Unfrieden breit gemacht hat. Oder so Situationen, wo ihr denkt, doch könnte Unfrieden aufkommen. Es ist noch kein da, aber dort ist es so, könnte es kriseln. Vielleicht kommen Ihnen Menschen oder euch Situationen in den Sinn, die mit Unfrieden verbunden sind. Und wenn es nichts Persönliches ist, kommen vielleicht Sachen in den Sinn, die ihr merkt in der ganzen Weltgeschichte. Oder auch bei Freundinnen, bei Freunden, Bekannten. Nehmt ihr das wahr, dann kann man auch mal an das denken. Weil wir hier ein Gottesdienst sind und kein Seelsorgegespräch, man muss auch keine Einzeltherapie, bitte ich euch ein bisschen auf dieser Ebene zu schauen, wie zwischenmenschlich Unfrieden kann aufkommen, vor allem, wenn man andere Ansichten hat. Andere Ansichten, wie man im Haushalt zusammen umgeht, andere Ansichten eben über politische Sachen, andere Ansichten über einen christlichen Glaubensinhalt, andere Ansichten, wie man zusammen arbeiten sollte, mal versuchen, auf dieser Ebene das einmal anzuschauen. Wichtig ist, dient, wenn euch Sachen in den Sinn kommen, Personen in den Sinn kommen, dient niemand anklagen. Weil der Ankläger, das ist der Teufel, das ist der Job von jemand anderem, der gerne einem anklagt. Und wir sind nicht Teufel, oder? Das heisst, dient mal euch nicht selber anklagen, wenn ihr merkt, oh, da bin ich beteiligt, oder? Das mal feststellen, dort nehme ich das wahr. Wenn euch Personen in den Sinn kommen oder spüren, da ist auch ein Unfrieden mir gegenüber oder Konflikt, dient einfach mal nicht anklagen, die Person, so gut wie das geht. Oder einfach einmal feststellen, da ist ein Punkt, wo ich Unfrieden spüre, wo ich drin bin, beteiligt bin oder wo ich sehe, wo andere Personen oder Umstände drin sind. Wir machen es so, die Barrige können schon wieder kommen, wir machen hier dazu ein paar Takte Musik. Wir hören auch Lieder, man kann leider immer noch nicht singen, das Ubi Caritas ist so eins. Das heisst, wenn wir jetzt nachdenken, ist Gott mit uns. Tut Jesus Christus mit uns nachdenken. Augen aufmachen, anschauen. Und das auf eine gute Art, auf eine helle Art, nicht auf eine verurteilende Art, weil er ist der, der das möchte heilen. Also, versuchen zu denken, mit ihm zu untermalen, mit Musikstücken, mit Gott einladen, mit uns in diesen Gedanken jetzt sein. Zwei Musikstücke zum Nachdenken. Gehen wir einen Schritt weiter, nachdem wir so die Situationen Gott ins Licht gebracht haben und ihm gezeigt haben. Ich finde es ganz interessant, im ganzen Neuen Testament gibt es keinen einzigen theologischen Schlagabtausch zwischen Jesus und seinen Gegnern. Es kommt nicht vor. Es wird also im Sinn von, es wird nie berichtet, dass Jesus und die Schriftgelehrten zum Beispiel einander im Streit Bibelstellen an den Kopf geworfen haben. Dort steht das, nein das, he und her, so sich so aufgeschaukelt. Über lange Zeit, das gibt es nicht. Sondern Jesus hat es anders gemacht. Wenn er theologisch gefragt worden ist, was sagst du zu dem oder zu dem, du mal Stellung beziehen, dann hat er immer geantwortet, meistens in Gleichnis, wie die Menschen als Ebenbild sollen sein in einer Situation, wie Gott in dieser Situation ist oder wie man sich verhalten soll. Also was der tiefe Grund ist in einer gewissen Frage, um was eigentlich geht im Menschsein und auch wie Gott ist. Es geht um eine Haltung und um ein Sein. Ich glaube, das sollten wir uns ganz dick hinter die Ohren schreiben, wenn wir miteinander über theologische, kirchliche oder auch politische Fragen streiten. Sein, wie wir miteinander reden, ob wir einander zuhören, ob wir einander ernst nehmen, ob wir durchaus auf einer sachlichen Ebene können streiten und sagen, jetzt sehe ich anders, so und so. Und hinterher gehen wir ein Bier trinken oder irgendetwas anderes, oder? Das ist gesund. Beziehungen sind wichtiger als Meinungen. Und auf dieser Ebene entscheidet sich, ob das Reich von Gott sich verbreitet oder nicht. Also nochmal, jawohl, sachlich diskutieren und sagen, hey, ist doch so, so, so wunderbar, oder? Aber dann gehören wir immer noch zusammen, oder? Weil schlussendlich sind im Reich von Gott, im christlichen Glauben, Beziehungen wichtiger als Recht haben und Meinungen. Beziehung zu Gott und Beziehungen zu Mitmenschen. Wie gesagt, das heisst nicht, dass wir Diskussionen dass verboten wären, oder? Aber es ist ganz klare Reihenfolge, Beziehung vor Meinungen. Interessant ist, über Jesus heißt im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, Jesus sagt den Charakter von Gott. Das Wort Charakter, wir kennen, ist ein griechisches Wort, Charakter. Und das bedeutet, Jesus ist das Wesen von Gott. Er verkörpert Gottes Art und Weise, wie er redet, wie er handelt, wie er spricht. Und bekanntlich ist Jesus nicht einfach gekommen, um neue Meinungen abzugeben, oder? Er hat eine Meinung gehabt. Aber er hat sie verkörpert gehabt durch sein Sein, wie er mit Menschen umgegangen ist. Und die Menschen, die mit ihm ihm nachgefolgt sind, über Monate, für ein, zwei, drei Jahre, also die Jüngerinnen und Jünger, die haben gesehen gehabt, der Jesus, der ist innerlich nicht in Unfrieden mit Gott und mit anderen. Der ist in Frieden. Er verkörpert, dass Menschen ein Leben finden können. Jesus hat verkörpert gehabt, die Liebe vom Vater im Himmel. Jesus hat das verkörpert gehabt, ein tiefes Grundvertrauen in Gott. Und das ist es gewesen, wo ihm eine Kraft ausgestrahlt ist, wo sie ihm nachgefolgt sind. Nicht alle Menschen haben das lässig gefunden gehabt, aber man spürt gehabt, dort ist etwas, da geht es mehr um eine Ansicht, eine politische, oder mehr um eine theologische Ansicht. Der Mann verkörpert durchs Heilen, wie er mit Menschen umgegangen ist, mit Minderheiten, die anderen weggelassen haben, der verkörpert die Liebe. Das ist der Charakter, das Wesen von Gott und das ist das Entscheidende. Ich habe diesbezüglich etwas ganz Interessantes gelesen, was mich sehr inspiriert hat, von Johannes Hartl. Er hat in einem Blog einmal Folgendes geschrieben, und ich lese das vor auf Hochdeutsch. Er sagt, die Auswirkungen eines authentischen geistlichen Lebens, also wenn man echt an Gott glaubt, versucht ihm nachzufolgen, sind, Achtung steil, bedingungslose Annahme anderer. Tiefes Ruhen in sich selbst, spontane Lebensfreude, Geduld mit anderen und ihren Schwächen, Zurückhaltung darin, mit seinen negativen Gefühlen die Umwelt zu verpesten. Schön formuliert, gell? Das hat er nicht von irgendjemandem. Er sagt, ich habe es nachgeschaut, er paraphrasiert ein bisschen, also das Umschreiben in modernen Wörtern, was der Paulus in Galater 5,22 schreibt. Galater 5,22. Und er schreibt dann, wenn ich mich in der christlichen Szene umsehe, frage ich mich, ob es nicht irgendwelche eigenartige Übersetzungen gibt, wo diese Stelle, Galater 5,22, so lautet. Die Frucht des Geistes ist Rechthaberei. Genau zu wissen, was die anderen falsch machen. Pessimismus, Endzeitspekulation, Misstrauen, Verurteilung. Ich glaube, dass man die Menschen, die mit Jesus gehen, daran erkennt, dass sie herzlich, annehmend, friedlich, empathisch, entspannt, echt und normal sind. Man muss gerade ein bisschen schlucken, gell, wenn man sich selber so anschaut, wenn man das hört. Aber es geht noch weiter. Er sagt, ich selbst bin das oft nicht. Sondern ich selber bin rechthaberisch, ich bin misstrauisch, ich bin verurteilend und so weiter. Und wenn ich in mir diese Tendenzen erkenne, liegt es meist daran, dass gerade irgendwas in meinem Leben nicht stimmt. Dass ich selbst gerade nicht so lebe, wie es eigentlich gut für mich wäre. Und immer wenn ich wieder in Kontakt komme mit meiner eigenen Bedürftigkeit und der Nähe Gottes, die sich genau da wohlfühlt, wo ich ehrlich bin. Also wie wir es vorher gemacht haben, ehrlich mit Gott gesagt haben, wo wir Spannungen empfinden, Unfrieden, dort fühlt sich Gottes Geist sehr wohl. Dann, erst dann, sagt er für sich, werde ich geduldiger, ich werde annehmender und auch ruhiger. Ich träume davon, dass man über Menschen, die mit Gott leben, sagt, seht, wie sie lieben. Und nicht, seht, wie genau sie erklären können, was alles falsch läuft in der Welt. Nicht missverstehen, ich bin der Letzte, der dagegen ist, eine klare Position zu beziehen. Wir brauchen den Mut und die Freiheit zu sagen, was wir für wahr halten, was wir für falsch halten. Doch der Ton macht die Musik. Und mehr als das, was du sagst, wirkt, wie du es sagst. Und wer du bist. Ich glaube, wir gläubigen Menschen spüren oft überhaupt nicht, wie verurteilend, wie bewertend und verkrampft vieles von dem klingt, was wir sagen. Jesus war anders. Ich wäre gerne mehr wie er. Ihr auch. Ich nehme so spannende Gedanken an. Er verurteilt ja auch nicht, oder? Aber es sind spannende Gedanken, was der springende Punkt ist in der christlichen Nachfolge. Also mir geht es ja auch so, ich wäre auch sehr gerne viel mehr wie Jesus, wie er das vorgelebt hat. Also einmal klar sein und so, nicht immer ganz Liebe, aber er verkörpert trotzdem eine Liebe, ein Verbundenwerden mit Gott und so, oder? Die Frage ist einfach, wie gelingt einem das, was der Paulus auch so ein bisschen beschreibt und was wir alle so ein bisschen wissen, was ein christliches Verhalten wäre. Und ich möchte auch mal etwas heute noch in den Raum hineinstellen, das wir noch genauer anschauen, in einem Verarbeitungsteil. Mir hilft etwas, und zwar mir hilft, in einem Ganzen innen zu wissen, dass Jesus für Jesus selber, für jede einzelne von uns betet hat und ich glaube sogar noch immer betet, dass uns das gelingt, dass wir Frieden statt Unfrieden verbreiten. Er hat für das betet. Und wenn er für das betet, dann muss er schon eine rechte Wirkung haben, oder? Man muss das mal auf der Zunge zergehen lassen, oder ich glaube noch ein bisschen besser, in sich reinrutschen lassen, in sein Herz innen. Jesus betet für mich. Für uns ist ja klar, wir beten zu Jesus, oder? Aber der betet auch für mich offenbar. Er betet für uns um Schutz vor dem Bösen. Das Böse, das kann Familien, christliche Gemeinden entzweien, das kann Freundinnen und Freunde entzweien. Er betet um Einheit, um das Zusammenbleiben von uns. Das ist immer so wichtig gewesen. Bleiben zusammen. Den diskutieren, jawohl. Dann auch mal streiten über Meinungen, oder? Aber bleibt zusammen. Euer Wesen, euer Charakter, euer Frieden ist wichtiger als Meinungen. Und Paulus sagt später, unser Wissen ist Stückwerk, oder? Also eine gewisse Bescheidenheit bei Meinungen. Ich möchte die Stelle gerne vorlesen, und die ist jetzt auch wichtig für den restlichen Teil des Gottesdienstes. Wörtlich betet Jesus im Johannes 17, Vers 15, eine Auswahl habe ich getroffen. Und das ist wichtig, was macht Jesus? Was ist ihm als Letztes, bevor er geht? Was ist ihm wichtig? Er hat gesagt oder betet zum Vater: Ich bitte dich nicht, sie, das sind die Menschen, die Christus nachfolgen, aus der Welt wegzunehmen, aber sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. Vor das hat er betet er. Ich weihe mein Leben für sie zum Opfer, also für uns, damit sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und zum Dienst geweiht sind. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Da sind wir drin, wir müssen später zum Glauben kommen, oder? Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir, sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das ist ein ganz entscheidender Satz. Eins sie, damit andere Menschen da außen glauben, dass Jesus Christus Sohn von Gott ist. So merkt man das. Das Einsein. Also wenn Menschen sehen, hey, wie die miteinander umgehen, dann geht der Friede von denen aus. Die machen auch mal einen Fehler, oder? Aber die sehen, die gehen ganz anders um mit Fehlern, mit Scheitern. Die finden wieder zusammen, die versuchen zusammenzukommen, oder? Die können unterschiedliche Meinungen sein, wie ein Ehepaar auch, aber bei dem geht man nicht gerade auseinander, wenn es eine Meinungsebene ist, oder? Das Verhalten ist das, was das Reich von Gott baut, sagt Jesus dort, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Kommt zum Schluss. Im unserem Vatergebet betet Jesus ja zum himmlischen Vater. Er sagt dort, dein Wille geschehe, betet Jesus. Und da im Johannes-Evangelium erfahren wir konkret, was der Wille von Gott unter anderem ist. Dass wir uns nicht trennen, dass wir uns nicht spalten lassen, zum Beispiel durch Sachen, wie ich am Anfang gesagt habe, wo wir jetzt drin sind. Was sollen wir denken zur Corona-Pandemie? Was sollen wir denken zu Umweltschutz, Kirchenbau, vegane Ernährung und so weiter? Weiß ich, was es für Themen gibt, dass wir da eins sind. Das hat bei Jesus Priorität. Und wenn sogar Jesus für diese Sache, für diese Angelegenheit explizit betet, dann ist auch endgültig klar, wie zentral das ist, und warum das Böse alles unternimmt, da reinzukommen und das zu verhindern unter uns. Also, versuchen wir Prioritäten richtig zu setzen, unterstützen wir einander gegenseitig und auch liebevoll da drin, beten wir füreinander gemeinsam mit Jesus dafür, dass wir eins sind, dass wir andere Meinungen dürfen haben, aber wegen dem uns nicht lohnt, auseinander dividieren, sondern voneinander zugehen, etwas auch aushalten, gerade wenn es so Sachen sind, wie ich am Anfang hier angesprochen habe. Damit die Welt zum Glauben an Jesus kommt und damit die Welt erlöst wird. Und das geht. Hoi, Kleine. Gut. Wir haben jetzt auch einen liturgischen Teil, wo wir das aufnehmen, auch Fürbitte für das machen. Bitte euch nochmal vorkommen, Barik, und nach dem Schluss des Gottesdienst zu gestalten. Amen.